Ja, dann hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Ungewöhnlich Stark, Tipps und Tricks für dein Leben mit der Myasthenie.
In der heutigen Folge erfahren wir etwas über die Myasthenie-Erkrankung von Claudia und welche Hilfsmittel im Alltag unterstützen können.
Ja, hier geht es speziell um Tipps und Tricks von PatientInnen für PatientInnen. Das soll Mut machen, ein bisschen zeigen, wie der Alltag mit der Diagnose für Betroffene und Angehörige trotzdem gut funktionieren kann, wie er vielleicht etwas einfacher wird. Und ja, ich hoffe, dass wir hier weiterhin einen schönen Austausch bekommen. Ich habe hier immer ganz spannende Menschen sitzen, die mir dabei helfen können und mir ganz wichtige Dinge dazu erzählen können.
Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Weitere Informationen findet ihr auf der Website der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft, dmg.online. Hier findet ihr im Shop auch die Broschüre und weitere Artikel und Informationen. Dieser Podcast erscheint immer am letzten Freitag im Monat.
Heute habe ich die Claudia hier. Claudia ist selbst Betroffene von Myasthenie. Und ja, Claudia, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du? Und wie zeigt sich bei dir die Myasthenie im Alltag?
Ja, hallo. Wie zeigt sich die Myasthenie bei mir im Alltag? Angefangen hat es damals mit ganz einfachen Schluckbeschwerden und kurz danach konnte ich schon gar nicht mehr lächeln oder überhaupt lachen. Das war ganz schlimm für mich und ich konnte die Nahrung im Mund nicht umdrehen. Meine Finger waren gelähmt. Die Atmung hat nicht mehr funktioniert. Vorher ewig lange Sport gemacht und auf einmal kannst du nicht mal mehr 5 Minuten joggen, hat man gar nicht zusammengebracht. Das Laufen war also auch beeinträchtigt. Ich sehe teilweise unscharf und so zeigt sich auch die Myasthenie nach wie vor. Ich bin also schnell kurzatmig und es hat auch lange bis zur Diagnose gedauert. Ich konnte phasenweise selbst gar nicht sprechen und war auch immer auf Hilfe von anderen angewiesen. Hm. Ja, und ich habe die Diagnose im Prinzip schon jetzt 15 Jahre oder 15 länger. Jahre. Ich bin da schon ziemlich lang dabei.
Hm. Okay. Das heißt, du sagtest jetzt gerade schon Atmung etc. Was sind so deine Hauptsymptome der Myasthenie?
Also nach wie vor ist es die Atmung, die ist wirklich schnell beeinträchtigt. Einige, die dann mit mir reden oder telefonieren, die merken das immer, dass ich dann doch ziemlich ja nach Luft schnappe, wenn ich mit denen spreche. Und auch ist es dann, dass die Stimme irgendwann immer weniger wird und gegen Abend dann ja ziemlich heiser und rau klingt, als ob ich total erkältet wäre. Aber auch das Laufen ist nach wie vor eines meiner großen Probleme. Ich habe erst vor ein paar Wochen wieder angefangen, nach einem Infekt mich hochzuarbeiten. Ja, da hätte ich eigentlich schon bei 50 Metern aufgeben können. Und das ist dann so, dass ich da eben immer wieder mit zu kämpfen habe.
Welche Körperbereiche oder Funktionen sind bei dir besonders betroffen? Du sagst ja gerade Atmung. Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die dir helfen können?
Naja, Hilfsmittel für die Atmung selbst nicht, höchstens Tricks, die man für sich selbst beherzigen kann. Das jetzt alles aufzuzählen, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber es gibt ja auch Atemtherapie-Training. Es gibt dann auch, wir haben dort so eine Broschüre, Tipps und Tricks, gerade dafür kann man trainieren mit einem Blubberschlauch oder man kann dann auch die Logopäden, die für das Atemtherapie-Training zuständig sind, bitten, dass die einem helfen. Es gibt immer wieder Atemübungen. Und wenn man in solche Situationen gerät, wo die Atmung zu kurz oder zu flach ist, dass man trotzdem die Ruhe behält, vielleicht auch den Kutschersitz einnimmt, dass man nicht in Panik gerät, weil das macht es einfach nur noch schlimmer. Und so ein direktes Hilfsmittel in solcher Situation könnte ich jetzt gar nicht nennen, weil das ist einfach so, dass man dann die Atmung einfach immer wieder trainieren muss.
Also das ein Hilfsmittel ist sozusagen die Logopädie, die Betroffene also annehmen können.
Ja.
Mhm. Und die machst du auch nach wie vor?
Also ich selbst nicht. Ich bin so ein bisschen therapiefaul, muss ich sagen. Also ich mache das zu Hause für mich. Ich weiß es im Laufe der Jahre. Mir ist einfach die Zeit dann auch ja zu kostbar oder zu knapp. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und ich habe an einer Studie damals auch in Leipzig teilgenommen, wo es um Atemtherapie ging. Und daher weiß ich, was ich zu tun habe. Und ich habe auch Übungsgeräte zu Hause, die ich dann nutzen kann. Und deshalb bin ich bei keinem Logopäden, sag ich mal, vor Ort angebunden.
Okay. Du würdest es aber Betroffenen ans Herz legen, da so eine Therapie mal in Anspruch zu nehmen?
Auf alle Fälle, weil oftmals weiß man gar nicht, was man noch machen kann, um seine Atmung zu stabilisieren oder überhaupt eine schlechte Atmung, die ja doch behandlungsbedürftig ist, was es da noch alles geht. Und die haben so viel Tricks auf Lager. Also das ist einfach, dass man das machen sollte. Und wenn man keinen Logopäden hat, kann man vielleicht auch ein Atemtherapietraining über Physiotherapie probieren. Aber es ist einfach so, man muss sich umschauen und sollte auch alle möglichen Hilfen in Anspruch nehmen.
Gibt es für dich irgendwelche Erkenntnisse, Tipps und Tricks oder auch direkte Hilfsmittel, die du im Alltag anwendest, die dir den Alltag erleichtern mit der Myasthenie?
Oh ja, da habe ich ganz viele, weil oftmals ist es aber auch so, dass man gar nicht mehr weiß, was ist überhaupt noch ein Hilfsmittel. Also es gibt ja verschreibungs- oder verordnungspflichtige Hilfsmittel und nicht alles ist über ein Rezept sozusagen erhaltbar. Aber es sind ja manchmal diese ganz kleinen Dinge, wo ich sage, ich habe an allen möglichen Sitzmöbeln, ja, wie nennt sich das, Kopfstützen, Nackenhörnchen. Eins meiner wichtigsten Hilfsmittel ist, wenn ich mit dem Auto fahren will. Ich hätte das damals nie ohne meinen Sohn gekauft, aber ich habe ein Auto mit einem Automatikantrieb, weil ich einfach nicht die Kraft hatte, einen Ganghebel zu bedienen oder vernünftig zu kuppeln. Und selbst das Gas geben ist an manchen Tagen schwer. Und das sind so Sachen, oder ich hatte eine Fußheberorthese wegen der Fußschwäche, damit ich überhaupt meine Füße anheben kann. Ja, und dann kommen ganz viele Sachen, wo ich sage, einfach nur ein E-Bike, damit ich mich von A nach B bewegen kann, aber ohne, dass ich die Angst habe oder Angst haben muss, ich schaffe jetzt nicht den nächsten Berg oder ich schaffe den Rückweg nicht mehr, weil so kann ich mich drauf verlassen. Mein Fahrrad mit Antrieb hilft mir. Ich habe eine Zeit lang immer Walking-Stöcke benutzt, weil einerseits helfen die beim Laufen, die Kraft zu sparen, aber auch wenn dann die Kraft weg ist, beim Gleichgewicht das zu unterstützen. Ja, und oder ein ganz kleiner Trick für Frauen von Frauen ist ja, dass die Inhalte von Taschen immer so voll und so schwer sind. Also bei mir ist es wirklich so, die Tasche liegt vor jedem Rausgehen da und die Inhalte werden überprüft, dass nicht aller möglicher Kram ist. Die Tasche soll leicht sein und was nicht rein muss, kommt raus. Und oftmals ist es auch so, dass ich dann lieber einen Rucksack trage, weil der ist dann auf dem Rücken und es lässt sich leichter tragen als eine Tasche, die dann auf einer Seite hängt. Ja. Und wenn, dann sollte man sie wahrscheinlich lieber quer halten, damit das besser ist. Was ich auch ganz oft mache, Handys sind zu Hause oder aus dem Leben ja überhaupt nicht mehr wegzudenken. Mhm. Und wenn ich dran denke, meine ersten Jahre mit der Myasthenie, dann gab es nur Tastaturhandys. Was heißt nur? Aber es gab das halt. Und ich konnte die nicht bedienen, weil meine Finger gelähmt waren. Und jetzt ist es so, einerseits erwische ich mich nur noch beim Swipen, weil Tippen ist nicht mehr und es hilft mir einfach. Und dann ist es auch so, dass ich ganz oft die Diktierfunktion benutze, weil es einfacher ist und ich mich dann weder auf das Schriftbild noch auf meine Finger konzentrieren muss, die ja dann sozusagen überbeansprucht werden. Und das sind so Sachen, die im Alltag sind. Aber natürlich sind auch solche Sachen wie Rollatoren und Rollstuhl wichtig.
Ja, das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die dann auch eine Verordnung benötigen oder so vom Arzt, aber auch ganz viele kleine Dinge, wie jetzt zum Beispiel der Umgang mit dem Handy, der Diktierfunktion, die jeder im Alltag theoretisch integrieren könnte, die dann schon ganz hilfreich sind.
Ja, genau. Das ist ja auch, man muss ja für sich selber erstmal herausfinden, wo brauche ich denn vielleicht ein Hilfsmittel? Ist das überhaupt geeignet für mich? Also wenn ich dran denke, was ich damals auch verordnet bekommen habe und wenn es mein erster Rollstuhl war, das war eigentlich eine Fehlverordnung. Und daher ist es wichtig, sich selbst zu fragen, was kann mir helfen? Vielleicht auch andere aus dem Umfeld mit einzubeziehen oder eben auch, ich sage jetzt einfach mal, aus der Selbsthilfe die Leute anzusprechen, direkt auf das Thema, was denkst du oder wie sind deine Erfahrungen damit?
Hm. Ja, das finde ich wichtig, dass der erste Ansatz eigentlich ist, was brauche ich eigentlich, wo brauche ich Hilfe und dann eben in die Bereiche reinzuschauen, sind das Hilfsmittel, die mir von außen jetzt gegeben werden oder die ich selber mir schon im Alltag machen kann, ne? Wie geht man denn damit um? Ich glaube, bei so einer Diktierfunktion ist das ein kleineres Thema. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Rollator oder ein Rollstuhl ist, wie geht man damit um, das nicht als ganz großes Handicap oder eine Schwäche zum Beispiel zu sehen?
Ja, das ist ein gutes Thema. Also für mich war das damals der erste Schritt in die Mobilität der Rollator. Und als jemand, der aus einer Kleinstadt kennt, wo einen alle oder fast alle kennen, wo jeder weiß, dass das ein Sportfreak ist und du läufst dann am Rollator so schleichend aufgestützt wie eine alte Oma und hast gar nicht die Kraft, den Kopf nach oben zu halten. Also das war ehrlich gesagt für mich damals ein Spießrutenlauf, weil man fühlt sich ja einfach so immer beobachtet und denkt immer wieder, was denken die anderen? Und eigentlich, und das sage ich jetzt mal so, scheiß drauf, was die anderen denken. Du brauchst das Hilfsmittel und es hilft dir. Der Rollator hilft dir, weil ich habe das gemerkt, wenn ich dann, ich muss ja alle 3 Wochen zur Infusion nach Berlin und da war mir das dann egal. In Berlin dachte ich, da kennt dich keiner, da läuft das und da habe ich mir überhaupt keinen Kopf gemacht und deshalb finde ich, man sollte dran denken, es ist etwas, was mir Lebensqualität zurückgibt. Ich brauche es und alle die das nicht verstehen, sind eigentlich in dem Moment ja die Hürde und die bräuchten wahrscheinlich woanders ein Hilfsmittel. Mhm. Aber das ist einfach so, dass man offen dazu stehen soll und auch muss, weil dafür gibt es diese Hilfsmittel einfach. Und irgendwann ist es dann so, also mir ging es dann später so, waren sie einfach ein Teil von mir. Ich bin dann später auch durch die Stadt gelaufen oder geschlürft halt mit meinem Rollator. Das war mir irgendwann einfach egal, weil ich war damit wenigstens wieder mobil.
Ja. Ja, und man muss auch sagen, früher oder später sind wir alle ja auf Hilfsmittel angewiesen. Bei den einen Menschen tritt es früher ein durch Erkrankung, aber ja, wenn man dann irgendwann die 80, 85 erreicht, dann sind die meisten eben auf Hilfsmittel angewiesen, ne? Und was würdest du jemandem sagen, dem so ein Hilfsmittel unangenehm ist, dem es schwer tut, so ein Hilfsmittel anzunehmen, obwohl er diese Erkrankung hat und es bräuchte?
Also im Prinzip muss man sich erstmal wirklich verinnerlichen, es sind meine Bedürfnisse, die hier befriedigt werden. Und es sollte mir nicht schlecht damit gehen, bloß weil ein Außenstehender vielleicht engstirnig ist und das nicht versteht. Dann würde ich sagen, ich informiere mich, welches Hilfsmittel ich brauche, was es gibt. Oft weiß ich ja gar nicht, was es überhaupt in dieser ganzen Fülle gibt. Es gibt auch eine Liste mit verordnungsfähigen Hilfsmitteln im Rehadat, aber nicht alles muss verordnet werden. Und dann ist es auch so, wo ich sage, geht in die Selbsthilfegruppen oder fragt einfach mal nach. Über den Austausch bekommt ihr so viel Informationen und erfahrt, wie gehe ich damit um. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man da auch andere, die das gleiche Problem haben, einfach mal dazu hört.
Das heißt, dir wurde bereits ein Rollator schon mal verordnet. Hast du auch noch irgendwelche anderen Hilfsmittel, die dann auch vom Arzt verordnet werden mussten? Und wie lief dann die Beschaffung?
Es war dann zu dem Zeitpunkt, als mein Rollator nicht mehr ausreichend war, weil die Strecken einfach nicht schaffbar waren. Oftmals war es so, dass ich mich, das darf man ja eigentlich nicht sagen, auf dem Rollator gesetzt habe und mein Sohn hat mich dann geschoben. Und nun hieß es dann, sagte der Arzt, okay, jetzt ist aber ein Rollstuhl angeraten. Und ja, das war dann, das Wichtigste für meine Neurologin war, dass es ein Leichtgewicht-Rollstuhl ist. Und ich bin dann unbefangen rangegangen und habe gedacht, ja, okay, das sollte mir jetzt helfen. Woran ich aber nicht gedacht habe, und das war dann schon beim ersten Versuch im Sanitätshaus, ich sollte einfach mal das Handling, das Einparken üben. 3 Tage lang konnte ich meine Arme nicht bewegen, weil an den Hand, also die Handbedienung, das war ja genau auch das, was ich halt nicht konnte. Weil so wie die Arme nicht, wie die Beine nicht benutzbar waren, waren ja auch die Arme dann irgendwann nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und das war dann so auch, ich habe auf meinen Rolli viele, viele Wochen gewartet. Also das ist einfach ein Unding, dass sowas so lange gedauert hat. Und als dann aber klar war, dass ich damit nicht klarkomme, hieß es, jetzt kommt ein E-Antrieb daran. Ja, schön. So ein E-Antrieb, so ein Akku wiegt unwahrscheinlich viel. Für einen Myasthenie-Patienten ist das so, als ob du da einen großen Mehlsack bewegen sollst, wenn du da den Akku, den du immer wieder ja auch aufladen musst, aus deinem Rolli zottelst. Und da brauchte ich immer Hilfe. Es war auch so, dass ich den Joystick aufgrund der Mobilitätseinschränkungen in den Fingern gar nicht bedienen konnte. Also mein Sohn, der konnte mit dem Rolli tanzen, aber ich konnte ja kaum geradeaus fahren. Und das war für mich unwahrscheinlich schwer. Und ja, am Ende war es dann so, dass man mich mit dem Rollstuhl geschoben hat, weil ich einfach gar nicht in der Lage war, diesen zu bedienen. Und das ist dann auch so, wo man wirklich genau mit seinem Arzt vorher besprechen sollte, wo sind die Beeinträchtigungen, worauf müssen wir achten, wenn wir sowas verordnen.
Ist gut, dass du es sagst, also im Vorhinein oder wenn dann so eine Verordnung kommt, schon alles Wichtige besprechen und abklären.
Genau, ja.
Wie ist es jetzt bei dir? Also du hast den Rollstuhl und Rollator noch, kannst aber auch laufen, oder?
Ich bin nach vielen Jahren dann relativ stabil geworden, habe gesagt, ich brauche den jetzt nicht mehr.
Wie schön. Klar,
vor ein paar Wochen hätte ich das alles wieder gebrauchen können, aber es ist so, ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es wieder besser wird, und ich bin dann auch so eisern und habe dann wirklich auch in den schlechten Zeiten jetzt jeden Tag versucht, wieder zu laufen. Die Strecken werden dann länger. Ich weiß, dass es Patientinnen gibt, bei denen wird es nie gut werden. Die sind immer auf diese Hilfsmittel angewiesen. Und wenn es in der Wohnung ist, aber oder wenn es draußen ist und nicht in der Wohnung. Aber für mich ist es so, wo ich gesagt habe, ich brauche das nicht mehr. Und für mich ist meine Familie das Hilfsmittel, weil ich sehe, wie wichtig das für mich ist, dass, ob das jetzt mein Partner oder meine Familie oder auch meine Kollegen und Freunde, die sehen einfach alle, wenn ich eine Pause brauche oder wenn die Zeit dran ist, dass es nicht mehr weitergeht, dass sie da sind zum Unterstützen. Und das ist für mich eigentlich das Schönste und Beste, was mir passieren kann, weil dadurch brauche ich diese Hilfen einfach nicht mehr.
Ja. Das ist wirklich schön, nochmal festzuhalten. Es gibt eben diese materiellen Hilfsmittel. Ein ganz großes Hilfsmittel ist aber auch eben das Umfeld und die Reaktion und der Umgang. Die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft klärt wahrscheinlich auch über mögliche Hilfsmittel auf, oder?
Ja, also im Prinzip ist es so einfach mal in Form des Austausches in den Gruppen ja sowieso. Und wer jetzt aber sagt, nein, das ist jetzt gar nichts für mich, der kann auch sich die Broschüre Tipps und Tricks, an die der Podcast ja jetzt hier angelehnt ist, besorgen. Da findet man einige Hilfsmittel auch zur Beantragung oder auch Tipps, die man für einen leichteren Alltag bekommen. Es gibt außerdem noch eine Wissensdatenbank, wo dann auch die ganzen Hintergrundinformationen, also die theoretischen Sachen zu Hilfsmitteln stehen. Und da sind eine ganze Liste von Hilfsmitteln zu finden.
Gibt es einen Bereich, wo du sagst, da ist uns Myasthenie-Betroffenen noch nicht richtig geholfen? In dem Bereich würde ich mir Hilfsmittel wünschen. Gibt es da irgendetwas, was du dir für die Zukunft vorstellst in der Entwicklung?
Für die Zukunft? Das ist natürlich schwierig. Einerseits sind wir im Katalog wahrscheinlich mit unserer Erkrankung für Hilfsmittel nicht ordentlich abgebildet, sodass auch viele gar nicht wissen, hilft es einem Myasthenie-Patienten. Aber wenn ich jetzt sagen könnte für die Zukunft, ich würde zum Beispiel mir für die okulären Myasthenie-Patienten, also wo nur die Augen betroffen sind und die dann Doppelbilder haben oder eine Ptose ist, aber dass es da so eine Art Zauberbrille gibt, dass die nicht mehr die Doppelbilder haben, dass sie einfach weg sind durch irgendwelche Sachen, weil ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor, wenn der Alltag täglich beim Lesen, beim Autofahren beeinträchtigt ist. Ja, und dann, was gibt es noch? KI, das Thema heutzutage, auch wenn man das alles heute noch mit Vorsicht genießen muss, aber es gibt ja auch inzwischen schon digitale Anwendungen, wo auch Patienten monitoriert werden. Und ich denke mal, das ist gut in der Weiterentwicklung. Und wir haben ja selbst so ein Projekt unterstützt, also Myalink ist ja eine App, wo Patienten monitoriert werden, wo die Mitglieder auch diese kostenfrei nutzen können. Das ist in der Weiterentwicklung. Und sicherlich ist das in der Zukunft ein super Hilfsmittel, weil Patienten dort auch 1:1 ärztlich betreut werden, so wie es heutzutage Chatbots machen, gucken aber dort eben halt auch Ärzte drüber. Und das wäre etwas, was eben für die Zukunft ist. Und naja, das Letzte sind die Menschen, die unsere Erkrankung oder auch die Behinderung, die ja überhaupt nicht zu sehen ist, trotzdem akzeptieren und verstehen, warum wir Hilfsmittel brauchen, warum etwas nicht geht.
Ja, toll, dass du sagst. Also eigentlich ist das Umfeld, die Reaktion, der Umgang auch schon ein Hilfsmittel, wie eben reagiert wird, ne? Und die Akzeptanz und die Toleranz. Was bedeutet denn, der Podcast nennt sich ja ungewöhnlich stark. Was bedeutet für dich ungewöhnlich stark im Hinblick auf die Erkrankung?
Im Hinblick auf die Erkrankung? Generell, dass ich mich da trotz dieser permanent wiederkehrenden Schwäche nicht unterkriegen und schwach fühlen lasse. Blöder Satz, Bauer.
Ich verstehe es aber.
für mich ist es einfach so, dass ich jedes Mal weiß, es geht wieder aufwärts. Also egal wie schwach oder keiner, das kann man so nicht sagen.
Fand den Anfang ganz schön. Egal wie schwach man sich gerade fühlt, dass es wieder aufwärts geht.
Ja, und das habe ich mehr als einmal in den vielen, vielen Jahren erlebt. Und ich weiß, dass es manchmal sehr schwer ist, wenn man wieder ganz unten anfängt und man manchmal einfach auch die Kraft gar nicht mehr haben möchte. Aber umso stärker fühlt man sich, um auf das Wort stark nochmal zurückzukommen, wenn es dann wieder geht. Und ich bin zum Beispiel jetzt gerade ganz glücklich, dass ich wieder eine Strecke schaffe, wenn man davon ausgeht, dass ich vor 4 Wochen keine 40 Meter laufen konnte. Und das sind so für mich die Sachen, die innerlich auch stark machen, auch wenn es die Muskeln nicht sind, wo ich sage, ich packe das. Und das ist so dieses gute Gefühl daran, auch die mentale Stärke dabei immer wieder zu haben.
Ja, das glaube ich. Ja, okay. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest?
Also eigentlich nicht. Einfach nur, dass man lernen sollte, mit den Beschwerden und der Erkrankung so gut wie möglich zu leben, sie zu akzeptieren. Oftmals merkt man auch gar nicht, wie sehr man schon an seine Erkrankung und die Beeinträchtigung gewöhnt ist, weil mir fällt es manchmal echt schwer zu erkennen, dass es mir eigentlich nicht gut geht. Und deshalb ist es umso wichtiger und das würde ich allen einfach sagen. Wir haben eine chronische Erkrankung und es liegt an uns, wie wir damit leben und umgehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, indem wir das so annehmen, wie es ist, indem wir schauen, was können wir und nicht immer schauen, was wir nicht können.
Das sind tolle abschließende Worte. Vielen Dank. Ja. Danke, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Es geht wie immer am letzten Freitag im nächsten Monat direkt weiter mit der 4. Folge des Podcasts Ungewöhnlich stark. In der Folge erfahren wir etwas über die Myasthenie-Erkrankung im Berufsalltag. Also, seid gespannt, seid dabei und bis bald!